So, ja, ich darf heute euch alle hier begrüßen zu unserem ersten Elternmutmachabend in diesem Jahr und zu unserem zweiten Elternmutmachabend mit Frau Mack. Zum Thema meine Zeit, keine Zeit, ach du liebe Zeit, Zeit mit Kindern gestalten. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Mack. Schön, dass Sie wieder bei uns in Untermünchheim sind. Und wir sind schon ganz gespannt, wie Sie uns Eltern heute Abend Mut machen werden. Und wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wenn ich meinen Mann fragen würde, was ihm zum Thema Zeit einfällt, dann wird er mit Sicherheit antworten, ich habe keine. Und als ich ihn dann tatsächlich gefragt habe, kam die Antwort, ich hätte gern mehr. Sicherlich geht's euch genauso, geht's jedem von uns so. Und hätte vielleicht jeder so geantwortet, mehr Zeit haben. Aber wofür? Für noch mehr Termine? Für noch mehr Programm? Könnte ich mir meine Zeit wirklich besser einteilen, wenn ich mehr davon hätte? Würde ich mir mehr Freiräume schaffen, mehr Atempausen einlegen? Würde ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen? Aktuellen Forschungen zufolge hatten wir noch nie mehr Zeit wie zurzeit. Stichworte wie Globalisierung, Mobilisierung, Digitalisierung, all das verschafft uns Zeit. Aber ihr wisst selber, es geht jedem wahrscheinlich so, nicht immer tut uns die Kultur der Beschleunigung gut. Immer mehr, immer besser, immer weiter, immer schneller. Genau dieser Stress, diese Hektik und dieser Leistungsdruck führen auch gerade bei uns Eltern oft zu Unzufriedenheit und zu Überforderung. Und oft haben wir dann das Gefühl, wenn wir nach unserem stressigen Wocheneinkauf zwischen all unseren Wäschebergen sitzen, dass wir doch fürs Wesentliche, also für unsere Kinder, vielleicht gar keine Zeit haben. Und genau um diesen Kreislauf jetzt zu durchbrechen, seid ihr heute alle hier und wir freuen uns heute, um Tipps und Anregungen zu kriegen von Frau Mack, die sich sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich zu Beginn noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Vater, ich danke dir jetzt, dass wir alle hier sind. Ich danke dir jetzt für diesen Abend. Und möchte dich um deinen Segen bitten für diesen Abend, für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Ich möchte dich auch für die Frau Mack bitten und ihren Vortrag. Und ich möchte, dass er Gehör findet. Und öffne du die Herzen dazu, Herr Jesus, und sei du jetzt mitten unter uns. Amen.
Hi!
Was wir auch einkaufen?
Ja, hilft ja nichts, ne?
Aber sollen wir einen Kaffee trinken gehen?
Du, glaub mir, nichts lieber als das, aber ich bin total im Stress und schon viel zu spät dran. Ich hätte Clara längst von der Schule abholen müssen. Wir haben gleich einen Termin beim Kinderarzt, wo ich jetzt schon kotze, wenn ich an das volle Wartezimmer denke. Und danach muss ich noch schnell zur Post, wenn die dann überhaupt noch aufhört. Und zwischendurch muss ich auch noch irgendwie den ganzen Einkauf nach Hause schaffen, bevor mir das ganze Zeug hier wegtaut. Ich muss leider wirklich los. Sei mir nicht böse, ja? Vielleicht ein andermal. Tschüss.
Ha ha ha! Krasses Video, gell? Ich habe auch sehr gelacht, als ich es gesehen habe, also im Vorfeld natürlich, habe ich es angucken können und dachte, heftig. Aber das ist natürlich genau die Empfindung oder Lebenswirklichkeit von vielen jungen Müttern oder jungen Vätern, jungen Familien. Oder? Ist doch so, dass wir total im Stress sind und nicht so recht wissen, wie wir irgendwie alles unter einen Hut kriegen sollen, oder? Ich glaube, das kennen alle. Oder vielleicht ist jemand da, der sagt, nö, bei mir ist das nicht so. Ist es? Gibt's jemand? Wenn das so ist, super, dann können wir da gut voneinander lernen und ich würde nachher sicher auch eine Möglichkeit geben, dass wir uns wenigstens mal kurz austauschen. Nicht lange mit Maske, es ist anstrengend, aber wenigstens so kurz. Ich war schon mal da, aber ich sage trotzdem ein paar Sätze zu mir, für die, die noch das letzte Mal nicht da waren oder vergessen haben, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich heiße Cornelia Mark, ich bin 66 Jahre alt, also ich bin schon Großmutter und Mutter von 4 Kindern. Natürlich war das eine andere Zeit, als unsere Kinder klein waren, das ist gar keine Frage. Aber viele Grundsätze zur Zeitgestaltung mit Kindern sind heute genauso wie damals. Ich habe Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt Psychiatrie. Ich habe meinen Beruf dann im Ehrenamt ausgeübt, zunächst mal als Familienfrau und Mutter. Das war mir wichtig. Und auch als Pfarrfrau. Mein Mann ist Theologe, jetzt im Ruhestand. Und ich wollte eigentlich schon als Kind Pfarrfrau werden. Das ist so ein Wunsch gewesen von mir. Und als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, habe ich gesagt, klasse. Also jetzt nicht wegen Pfarrer werden, aber auch, weil ich so dieses Gefühl hatte, was da in mir lebt, ein Wunsch und Berufung, kann ich dann auch gestalten. Und so habe ich es dann auch mit großer Leidenschaft getan. Und wenn man es umrechnen wollte, wäre das auf jeden Fall mindestens ein Halbtagsjob gewesen. Ohne Bezahlung eben, aber für mich war es okay so. Und als dann die Jüngste in den Kindergarten kam, habe ich dann angefangen mit dem, was ich heute auch mache. Ich habe 3 Standbeine in meinem Leben. Das eine ist Vorträge halten. Die letzten 2 Jahre war das natürlich wenig. Ein Highlight war, dass ich letztes Jahr hier sein konnte zu einem Abend. Es gab nicht sehr viele, die es gewagt haben, zu solchen Vorträgen einzuladen. Und das Bücherschreiben gehört zu meinem Leben und Beratungsarbeit. Das ist jetzt gerade im letzten 2 Jahren das Allermeiste gewesen an Tätigkeit, dass ich viele Leute beraten habe. Es war für viele Leute sowieso eine schwierige Zeit und ist im Moment ja gerade auch für viele nicht einfach. Da sind wir alle miteinander im gleichen Boot, dass wir sehr belastet sind. So dieses Grundgefühl, erst Corona und jetzt Krieg, wann hat es mal ein Ende? Ich glaube, das geht gerade allen so. Wenn wir jetzt heute Abend über das Thema Zeit mit Kindern gestalten nachdenken, dann, dann starte ich doch mal gleich mit dem, was wir gerade schon gehört haben. Ich habe keine Zeit. Das ist ein Satz, den viele Leute kennen oder vielleicht auch schon mal gesagt haben, oder? Oder noch nie? Schon, oder? Und ein Satz, den wir oft sagen oder auch hören von anderen Menschen, der uns dann manchmal auch ärgert oder stört oder nervt. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn wir das sagen, ich habe keine Zeit? Stimmt es denn? Haben wir denn keine Zeit? Eigentlich nicht, oder? Wir haben doch alle 24 Stunden Zeit am Tag, oder? Richtig? Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich ja im Grunde genommen, ich habe dafür keine Zeit. Ja? Das heißt, der Satz, ich habe keine Zeit, drückt immer auch etwas aus, oder sagt etwas darüber, wo ich meine Prioritäten gesetzt habe. Priorität ist ein lateinisches Wort oder hat einen lateinischen Ursprung, kommt von dem Wort prio, das Vordere, also das, was vorrangig für mich wichtig ist. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann drücke ich damit aus, dass ich da keinen Schwerpunkt gesetzt habe oder auch nicht setzen konnte. Es gibt natürlich auch äußere Zwänge, warum ich das manchmal nicht kann. Und diese Frage nach den Prioritäten ist bei der Frage nach der Zeitgestaltung ganz grundsätzlich ein ganz wichtiger Punkt. Was ist für mich vorrangig wichtig? Und wofür nehme ich mir vorrangig Zeit? Wenn ich mir das für mich kläre, dann gehe ich mit meiner Zeit und meiner Zeitgestaltung anders um. Wenn ich das dann nach dem, wo meine Prioritäten sitzen, auch anders gestalte. Ich komme da nachher nochmal ausführlich drauf. Ja, und die Zeit, die Einleitung war super. Also das ist das Empfinden, das wir alle haben, dass unsere Zeit überfüllt ist und zerrissen ist. Dieses Lebensgefühl haben wir, glaube ich, alle irgendwie. Dass wir so das Gefühl haben, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und das hat natürlich seine Gründe. Ich mache kurz einen Hinweis auf das, wie ich den Vortrag aufgebaut habe. Ich mache am Anfang ein paar allgemeine Sachen zum Zeitempfinden und steige dann ganz konkret ein in das, wie wir Zeit mit Kindern gestalten können und bringe da auch ganz viele Vorschläge und Ideen, die man übernehmen kann oder auch nicht oder die man weiterspinnen kann oder verändern kann, um für sich dann umzusetzen. Wir haben eine ziemliche Veränderung in unserem Zeiterleben seit etwa, Moment mal, jetzt war es gerade verkehrt rum, so jetzt, seit etwa 20 Jahren. Im Jahr 2000, Jahrtausendwechsel, war ein ganz besonderer Einschnitt in unserem Lebensgefühl. Ich weiß nicht, wer sich da noch so erinnern kann. Viele von Ihnen sind ja noch jung. Im Gegensatz zu mir. Es war der Jahrtausendwechsel war der Zeitpunkt ungefähr, wo in den Familien Computer gängig wurden, wo man sich Computer angeschafft hat, wo man angefangen hat, sich E-Mails zu schreiben und wo man dann so nach und nach auch ein Internet hatte. Das war am Jahrtausendwechsel noch nicht, das kam dann so 2005 ungefähr, wo man dann auch mal recherchieren konnte, googeln konnte oder so. Was man vorher gar nicht konnte. Ich ging früher in Bibliotheken, um zu recherchieren, saß da oft stundenlang über irgendwelchen Büchern. Und heute nimmt man halt mal kurz sein Handy und guckt, was da drin steht und ist schon informiert. Ja, ist ja auch toll. Also ich will das in keinster Weise irgendwie schlecht machen. Dieses Internet hat dann eine weltweite Verflechtung von Märkten und von Informationen, von Politik mit sich gebracht. Merken wir jetzt ja gerade auch. Live-Ticker über den Krieg, Live-Bilder und so, konnte man sich früher ja gar nicht vorstellen. Das wiederum hat dann insgesamt in unserem Lebensgefühl eine ganz, ganz große Veränderung mit sich gebracht, weil auch alles viel, viel schneller wurde. Früher hat man sich Briefe geschrieben, das hat eine Weile gedauert, bis die hin und her waren. Heute schreiben wir uns E-Mails oder noch schneller geht ja WhatsApp oder andere Medien, Signal oder was es alles so gibt. Und das heißt, die Geschwindigkeit der Informationsübermittlung hat sich um das 100.000-fache beschleunigt. Das haben mal schlaue Leute ausgerechnet. Kann man sich ja auch, stimmt mit Sicherheit, vielleicht sogar noch mehr. Und das heißt ja, die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, hat sich ja nicht um das 100.000-fache beschleunigt. Ich bin ja immer noch Mensch, der nachdenken muss, der erst mal lesen muss, nachdenken muss und dann überlegen, was schreibe ich jetzt und dann schreiben muss. So schnell wie eine E-Mail hin und her läuft zwischen den Kontinenten auf dieser Welt, kann ich ja gar nicht denken, oder? Und das ist das, was so dieses Gefühl von Hektik macht und auch von Druck. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, bis euch geht, aber wenn ich eine E-Mail kriege, ich denke immer, ich muss jetzt gleich darauf antworten. Und wehe, Sie haben zu viele E-Mails, die nicht beantwortet sind, das macht in mir so ein ganz ungutes Gefühl. Vielleicht ist das auch mein Persönlichkeitstypus, aber ich kann das nicht leiden, wenn dann zu viel unbeantwortet ist, weil ich weiß, da häuft sich dann immer mehr an. Und das macht Druck und das setzt uns unter Stress. Diese Beschleunigung führt dann dazu auch, zu dem sogenannten Multitasking. Also viele Sachen gleichzeitig nebeneinander her. Also während ich jetzt hier diesen Vortrag halte, kann ich doch mal gucken, ob es irgendeine Neuigkeit gibt über, naja, irgendwas, okay? Oder wenn ich in der Schlange stehe, mach ich ehrlich gesagt auch und dann mache ich nebenher was anderes und gucke da mal drauf und lese da meine E-Mails und so. Multitasking, während ich auf dem Hometrainer sitze, esse ich nebenher, eigentlich auch Quatsch, aber und so weiter. Oder was ich oft beobachte und was mir dann auch immer sehr leid tut, wenn Mütter mit ihren Kindern spazieren gehen, dann reden sie nebenher ins Handy. Und das macht mit den Kindern ganz viel, mit dem, wie sie Kommunikation lernen. Die Mutter spricht, aber sie spricht nicht mit mir. Sie spricht mit irgendjemand anderem. Das gibt eine andere Art von Verstehen und auch von Hirnentwicklung, wenn ich nicht direkt angesprochen werde. Da könnte man viel dazu sagen, das ist heute nicht unser Thema. Aber diese Vergleichzeitigung und dieses Multitasking, das macht echt was mit unserem Lebensgefühl, weil da immer mehr reingepackt wird. Und wenn ich noch mehr Zeit hätte, rein theoretisch, würde ich die ja auch voll machen. Und das wiederum führt dann zum sogenannten Multi-Option-Stress, der Stress der vielen Optionen. Das hat sich natürlich extrem verändert durch das Internet, dass ich extrem viele Optionen habe, wo ich nachschauen kann, was ich machen kann, wie ich mein Leben gestalten kann, welche Meinung ich haben kann, wo ich mich weiterbilden kann. Extrem viele Optionen in meinem Leben. Und dieses Viele setzt mich dann natürlich auch unter Stress. Denn woher weiß ich denn, ob ich mich jetzt für das Richtige entschieden habe? Vielleicht habe ich mich gegen das Beste entschieden. Vielleicht hätte ich mich im letzten Moment auch noch anders entscheiden sollen. Und das führt dann zur sogenannten Versäumnisangst. Ich habe vielleicht das Beste oder Wichtigste verpasst oder versäumt. Da könnte man sehr, sehr viel mehr noch sagen. Das führe ich jetzt gar nicht so groß aus. Es ist aber so der Rahmen, in dem wir uns bewegen und wie wir unsere Zeit empfinden. Und dann gibt es ein weiteres Zeitempfinden, nämlich das Gefühl, die Zeit ist ungeordnet und zerrinnt und wir haben so eine Rhythmuslosigkeit in unserem Leben. Der Mensch ist auf Rhythmus hin angelegt, die Natur ist auf Rhythmus hin angelegt. Wir haben in unserem Leben, in unserem Körper ganz viele Rhythmen, den Herzschlag, die Atemfrequenz, den Biorhythmus und viele andere mehr. Ich bin kein Mediziner, aber wer da unter uns gewandert ist, weiß, es gibt bestimmt ungefähr 15 bis 20 Rhythmen in unserem Körper, die miteinander im Wechselspiel stehen und die uns unser Leben sozusagen auch stützen. Dann gibt es aber natürlich auch in der Natur Rhythmen. Wir haben Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, wir haben Tag und Nacht. Das sind alles Rhythmen, die unser Leben begleiten und bestimmen. Und es tut uns auch gut, wenn wir uns in Rhythmen hineinbegeben. Wir haben 7 Tage in der Woche, 6 Tage Arbeit und der 7. Tag als Festtag und Ruhetag. So hat sich das Gott ursprünglich gedacht und hat einen ganz tiefen Sinn, diese 7-Tage-Rhythmus. Es gibt verschiedene Gesellschaften oder Kulturen, die versucht haben, diesen 7-Tage-Rhythmus abzuschaffen und in einen 10-Tage-Rhythmus zu verändern. Zum Beispiel im Kommunismus hat man das gemacht, also in Russland oder auch in China, und hat dann gemerkt, dass es den Menschen überhaupt nicht gut tut. Dieser 7-Tage-Rhythmus ist für den menschlichen Körper und für die Psyche was ganz, ganz Hilfreiches und Gutes, und es ist schön, wenn wir das auch gestalten. Ich komme da nachher nochmal ausführlicher drauf. Und natürlich auch haben wir auch andere Rhythmen. Wir haben zum Beispiel im Kirchenjahr Festzeiten und Fastenzeiten. Und wir sind jetzt gerade ja in einer der mehreren Fastenzeiten, die es gibt im Kirchenjahr, die Zeit vor Ostern. Und es ist schön, wenn wir das für uns auch in Anspruch nehmen oder für uns auch gestalten, zu sagen, es gibt eine Zeit im Jahr, da verzichte ich auf irgendwas. Manche machen das ja. Jetzt nicht unbedingt, um abzunehmen, sondern um das zu erleben, wie das ist, sich selbst zu reduzieren, das Leben so ein Stück weit auch aus der Distanz anzuschauen und zu merken, dass das Genießen und die Freude an dem, auf das ich verzichtet habe, nachher um vieles größer ist, als wenn ich das die ganze Zeit machen würde. Und das tut uns gut, wenn wir solche Rhythmen im Leben gestalten. Und das ist uns zum Teil auch verloren gegangen. Der 7-Tage-Rhythmus ist in vielen Betrieben und Industriezweigen verloren gegangen. Da arbeiten die Maschinen rund um die Uhr. Die Leute arbeiten Schicht, die arbeiten in der Nacht. Oder man merkt es zum Beispiel auch an den Fernsehprogrammen. Also als ich jung war, da gab es tatsächlich einen Sendeschluss im Fernseher. Da gab es nachts um 11, glaube ich, oder 10, weiß gar nicht mehr genau, so ein Zeichen, das kam dann, so ein Kreis mit so grau-weiß-schwarzen Kästchen, und dann kam ein ganz schrecklicher und wer eingeschlafen war, war wieder wach, und dann hat man gesagt, okay, mach den Fernseher aus und geh ins Bett. Und um Mitternacht im Radio gab es die Nationalhymne und dann kam nichts mehr. Krass, oder? Wie gibt's denn so? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute können wir die ganze Nacht vor der Glotze hängen oder Radio hören oder im Internet rumsurfen, sowieso geht ja alles die ganze Zeit durch. Aber letztendlich tut uns das nicht so wirklich gut. Das heißt, wir müssen selber uns diesen Rhythmus dann auch geben, wenn es uns von außen nicht gesetzt wird, müssen wir uns selber diesen Rhythmus setzen. Man spricht auch von der 24-7-Gesellschaft oder Non-Stop-Gesellschaft, weil eben alles immer möglich ist und alles durchgeht. Und für uns Menschen ist das nicht so wirklich gut. Karl-Heinz Geisler ist ein bekannter Zeitforscher. Wer sich mit dem Thema Zeit mal näher befassen will, der hat ein interessantes Buch dazu geschrieben. Der spricht davon, viele leiden heute, sowohl Erwachsene als auch Kinder unter endloser Beginnlosigkeit. Das ist ein sehr guter Satz, finde ich. Wenn wir Anfang und Ende nicht mehr bewusst gestalten, entsteht endlose Beginnlosigkeit. Das heißt, es läuft alles so dahin oder fließt alles so dahin und ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Oder also in dem Zeitrahmen. Wir haben jetzt einen Anfang gesetzt, wir werden einen Schlusspunkt setzen. Wir setzen und sind da sozusagen in diesem Rahmen miteinander unterwegs. Und das tut uns allen gut, dass wir wissen, dieser Abend fließt nicht bis um Mitternacht dahin, sondern hat ein Ende und dann darf ich wieder nach Hause gehen. Und ich muss mir das jetzt nicht selber überlegen, ob ich jetzt hier eine Weile bleibe und dann gehe ich wieder, sondern es ist sozusagen ein Rahmen gegeben und der gibt uns ja auch miteinander Sicherheit, oder? Und das ist für Familien auch ein ganz, ganz hilfreicher Gedanke, das sage ich nachher noch mehr dazu, dass wir Anfang und Ende gestalten und dass wir damit auch die Übergänge zwischen dem einen und dem anderen gestalten. Und das brauchen wir und das tut uns auch gut. Ja, noch, dann gibt es noch ein weiteres, das nur noch kurz erwähnt. Natürlich gibt es auch dieses Empfinden, dass mir die Zeit zu lang wird, dass ich die Zeit als quälende Zeit erlebe oder auch als Langeweile. Die Frage, wann ist zu Ende? Diese Zeiten erleben wir zum Beispiel, wenn wir im Wartezimmer sitzen beim Zahnarzt. Oder wenn jemand krank ist und wir nicht wissen, wann er wieder gesund wird. Oder wenn wir warten auf eine Geburt und nicht wissen, wann es sein wird. Oder? Also es ist jetzt nicht langweilig, aber es ist eine quälende Zeit. Oder wenn ich in Lebensumbrüchen bin, in Krisen, das war ja letztes Mal das Thema, dann kann es auch sein, wenn mir bestimmte Bereiche meines Lebens, die bisher wichtig waren und die mir Inhalt und Sinn gegeben haben, wenn die wegbrechen, dass ich dann sowas wie Langeweile und Sinnlosigkeit erlebe und dass ich die Zeit als quälend empfinde. Könnte man jetzt noch sehr viel mehr sagen. Manche haben es möglicherweise auch in Corona-Zeiten so empfunden. Da gab es sicher ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber manche haben das auch, diese Inhaltslosigkeit dieser Zeit, auch als quälend empfunden oder auch als, manche auch als Langeweile. Also mit Kindern sicherlich eher weniger. Da waren dann andere Sachen gefragt. Wie beschäftige ich die Kinder, die sonst von anderweitig beschäftigt werden, jetzt zu Hause, so dass wir irgendwie miteinander über die Runden kommen. Aber manche haben diese Zeit auch als sehr schwierige Zeit erlebt. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne Hilfestellungen geben, wie wir unsere Zeit so gestalten können, auch in der Familie und mit Kindern, dass wir damit auch ein Stück weit zufrieden werden, dass wir sagen können, so ist gut und daran kann ich mich orientieren oder das gibt mir so eine innere Richtlinie, an der ich mich immer wieder so ein bisschen ausrichten kann. Das ist der Versuch, den ich heute Abend machen möchte, dass ich dazu Tipps und Hilfestellungen gebe. Und die erste Hilfestellung, ach so, das gehört noch dazu. Wir wünschen uns natürlich, dass wir Zeit für Beziehungen haben und dass wir diese Zeit auch wirklich genießen können. Man sieht hier eine Familie auf den ausgestreckten Zeigern einer Uhr und die Uhr scheint stehen zu bleiben, so etwa. Ja. Und wir wünschen uns das nicht, dass das ein dauernder Kampf ist mit der Zeit, sondern dass wir das auch als was Schönes miteinander erleben. Kleine Zwischen Frage jetzt an alle, bevor ich dann einsteige in die Tipps. Was sind denn für mich gute Erinnerungen an die Zeit mit meinen Eltern oder auch mit meinen Kindern? Und was wünsche ich mir für meine Familie? Denken Sie mal geschwind drüber nach. Und Sie dürfen sich gerne dann auch, wenn Sie drüber nachgedacht haben, mal kurz austauschen. Das machen wir nicht lang, aber so 2 Minuten oder so. Was sind für mich gute Zeiten sozusagen da auf der Uhr, was kommt mir da so in Sinn? Was habe ich erlebt? Was möchte ich gern selber so gestalten? Oder was ist für mich so ein Ziel, wo ich gerne hin möchte mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Jetzt unterbreche ich das Ganze mal. Ich weiß, es ist auch schwierig unter der Maske miteinander reden, aber es ist schön, wenn man sich oder wenn Sie sich mal kurz einfach so austauschen. Das finde ich immer sehr inspirierend, wenn man sich mit anderen austauscht, dass man von denen oft einfach auch tolle Ideen kriegt und Impulse. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben auch. Ich habe viel auch von anderen Müttern Inspiration bekommen und habe von denen gelernt und habe manches dann in Variationen dann auch umgesetzt für unsere Familie. Und deswegen ist es gut, wenn man solche Möglichkeiten hat, um sich auszutauschen. Ich möchte 3 Hilfestellungen geben, wie wir die Zeit mit Kindern gestalten können. Zum Teil grundsätzlich und zum Teil ganz konkrete, praktische. Ich fange mal an mit einem grundsätzlichen Tipp, den ich dann aber auch gleich noch praktisch mache. Prioritäten setzen. Ich habe das ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass wir mit dem Satz, ich habe keine Zeit, sagen, wo wir die Prioritäten gesetzt haben. Aber manchmal sind wir uns ja dessen gar nicht bewusst, wo wir die Prioritäten gesetzt haben. Und deswegen ist es gut, wenn man darüber für sich mal nachdenkt, weil das hilft einem dann auch im konkreten Umsetzen im Alltag. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte. Ein Philosophieprofessor hielt eine Vorlesung über Zeitplanung. Und er machte dazu ein Experiment. Manche kennen das möglicherweise, das Experiment, aber das macht jetzt gar nichts. Er nahm ein Glas, stellte es auf den Tisch und füllte es mit großen Steinen und fragte seine Studenten, ist das Glas voll? Und sie sagten ja. Dann nahm er so Glitzersteine und Kieselsteine und legte die auch noch oder warf die auch noch rein. Und die hatten auch gut Platz. Und er sagte, ist das Glas jetzt voll? Und dann sagten die, no, wahrscheinlich nicht. Dann nahm er Sand und er hatte auch noch Platz. Und man kann dann auch noch Wasser nehmen. Das passt auch noch rein. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich habe das alles selber mit meinem Mann zusammen fotografiert. Und wenn ich da jetzt Wasser genommen hätte, wäre es schwierig gewesen. Ich erkläre auch gleich, warum. Der Philosophieprofessor sagte, was lernen wir denn aus diesem Bild jetzt oder aus diesem Beispiel? Und dann sagten die Studenten, naja, wahrscheinlich, dass wenn wir denken, unser Terminkalender sei voll, man immer noch mehr reinpacken kann. Daraufhin sagte der Professor, nein, das heißt es nicht, sondern, und dann machte er Folgendes, er nahm alles wieder auseinander. Und ich habe das dann auch so gemacht. Und dann füllte er zuerst den Sand und die kleinen Steine ein und dann die großen Steine. Und dann hatten die keinen Platz mehr. Und er sagte, wir lernen aus diesem Beispiel, dass wenn wir nicht die großen Steine, also die Prioritäten, zuerst reintun, dass sie dann keinen Platz mehr haben. Und ich finde dies, deswegen habe ich auch kein Wasser genommen, weil dann wäre schwierig gewesen, bis der Sand wieder trocken gewesen wäre und so weiter. Deswegen ist es jetzt ohne Wasser, aber das kann man auch mit Wasser machen. Ich finde das, ich habe das dann absichtlich so nebeneinander gestellt, jetzt hier in dieser PowerPoint, ich finde das total eindrücklich. Sich das mal bewusst zu machen, und es ist ein Bild auch für unser Leben. Wenn das, was mir wirklich wichtig ist, sozusagen verschwindet hinter diesen vielen Kleinigkeiten des Alltags, dann bin ich total frustriert, weil das, was mir wichtig ist, nicht drin vorkommt. Und deswegen sich die Frage zu stellen, was ist denn wirklich wichtig für mein Leben? Ich komme gleich auf konkrete Dinge. Was ist das Wichtigste? Ist der Beruf das Wichtigste? Oder ist mein Einkommen das Wichtigste? Oder ist es vielleicht doch die Familie oder die Kinder oder der Ehemann? Oder was ist denn? Oder mein Hobby? Was ist es denn, was so wichtig ist? Es kann alles gut und wichtig sein. Das muss ich selber letztendlich für mich klären. Was ist die Priorität in meinem Leben? Und dann gehe ich stressfreier mit meinem Alltag um. Ich zeige noch mal ganz kurz hier diese Prioritäten. Also da sind jetzt erstmal nur die großen Steine drin. Ich erzähle ein Beispiel aus meinem Leben. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt super gemacht habe, aber ich fand es einfach hilfreich und vielleicht ist es anderen auch hilfreich. Ich habe in meinem Studium schon 2 Kinder gehabt und wurde dann immer wieder und später dann eben auch viel in der Gemeinde mitgearbeitet, wurde immer gefragt, wie schaffen Sie das? Und dann noch Bücher schreiben und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ich hatte von Anfang an eine ganz klare Prioritätenliste. Und die hieß, zuerst kommt die Familie, Ehemann und Kinder, als ich studiert habe. Und dann kommt das Studium und dann kommt der Haushalt. Und später war es eben, zuerst kommt die Familie, Ehemann und Kinder, dann kommt die Gemeinde und dann kommt der Haushalt. Ich war da nicht immer so glücklich, dass mein Haushalt ganz hinten war. Es sah nicht immer so toll aus, nicht so wie bei anderen. Aber es war meine Prioritätenliste, das, was mir wirklich wichtig war, das kam dann auch vor. Nicht immer in allem so, wie ich es gewünscht hätte, aber es war eine totale Erleichterung für mich zu sagen, ich kann da eine Rangordnung machen. Und die Perfektion in meinem Haushalt macht mein Leben nicht glücklich. Klar macht es vielleicht einen guten Eindruck, wenn ich die Tür aufmachen kann und sagen kann, bitteschön, komm so rein, bei mir ist alles sauber und ordentlich. Das war bei mir nie so. Aber das ist ja nicht das, wofür ich leben möchte, sondern ich möchte, dass Beziehungen möglich sind, dass Kontakt, dass Begegnung möglich ist und dass das eben auch in der Familie möglich ist. Und es ist hilfreich, sich da eine Prioritätenliste zu setzen. Wie immer die jetzt für Sie im Einzelnen aussieht, das müssen Sie selber letztlich klären und entscheiden, wie die für Sie richtig ist. Ich habe jetzt nur mich jetzt als Beispiel genommen, aber man kann das natürlich auch anders machen. Das Interessante, wenn man diese Prioritäten so setzt, dass einem das Wichtigste, dass das zuerst reinkommt, da ist noch Platz. Und ich sage jetzt mal, gerade für eine Familie ist das was ganz Wichtiges, da ist noch Platz für Ereigniszeit. Wissen Sie, was Ereigniszeit ist? Ereigniszeit ist die Zeit, die ein Ereignis braucht und die ich möglicherweise nicht planen kann. Verstehen Sie das? Also ich mache mal ein Beispiel. Ereigniszeit ist ein Stau. Der Stau hat seine Zeit, dieses Ereignis braucht Zeit. Das ist der Grund, warum ich, das ist auch so eine Prioritätenliste, immer rechtzeitig losfahre und mir mindestens die Hälfte der Zeit, die Fahrt dauert, zusätzlich nehme, damit ich für den Fall eines Staus trotzdem noch rechtzeitig da bin, wenn ich irgendwo hin muss. Also zu einem Vortrag. Wenn ich zu einem Fest gehe, ist es nicht so wichtig, aber zu einem Vortrag ist es wichtig, dass ich da bin. Oder Ereigniszeit ist, ich mache einen Besuch bei jemandem und ich kann da nicht von vornherein sagen, ich nehme dafür 5 Minuten Zeit und dann habe ich den nächsten Termin, sondern es kann sein, dass dieser Besuch länger dauert, als ich das gedacht habe. Es kann sein, ich komme in ein tiefes Gespräch mit diesem Menschen, wo ich dann bin und ich kann dann nicht sagen, tut mir leid, ich habe keine Zeit, weil das wäre total verletzend für diesen Menschen. Oder Ereigniszeit ist, ich mache ein Spiel mit einem Kind oder ich lese ihm vor und ich gucke dann nach 10 Minuten auf die Uhr und sage, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sondern ich nehme so viel Zeit, wie das dann auch braucht. Oder wenn ein Kind krank ist, das ist auch eine Ereigniszeit und da kann ich das auch nicht so planen, wie lange ich jetzt dafür brauche, um bei diesem Kind zu sein, um es zu trösten oder zu begleiten. Ist das verständlich? Also wenn ich Prioritäten gesetzt habe, ist Zeit für Ereigniszeit. Das heißt, ich kann da Luft oder Zeit rein und rauslassen und manchmal geht es schnell und dann kann ich tatsächlich noch was zusätzlich reinpacken, ist auch gut. Oder halt nicht. Und dann ist das nicht so schlimm, weil es nicht die oberste Priorität hat. Ich hoffe, das ist verständlich. Und jetzt möchte ich mal einfach so ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, wie wir Zeit mit Kindern gestalten können. Ich habe mir da einfach mal eine ganz lange Liste gemacht. Es kann sein, Sie machen das alles und es ist für Sie gar nichts Neues. Dann ist auch gut und vielleicht haben Sie auch noch ganz andere Ideen. Aber ich habe gedacht, ich liste es einfach mal auf, wie wir Zeit mit Kindern gestalten kann. Und das Schöne daran ist ja, wenn wir Zeit mit Kindern gestalten, es tut uns als Erwachsene auch gut. Und es tut auch unserem inneren Kind gut. Wenn wir Kinder haben, werden wir immer auch erinnert an die eigene Kindheit. Und vielleicht auch an Schwere in der eigenen Kindheit. Aber wenn wir mit Kindern das dann vielleicht anders gestalten, als wir es erlebt haben, heilt auch ein Stück weit ein Teil unserer Vergangenheit, wenn wir das für uns neu gestalten und mit den Kindern wieder zum Kind werden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich bin mit unseren Kindern manchmal so wieder richtig zum Kind geworden. Ich habe die gleichen Spiele mit ihnen gemacht oder was gelesen mit ihnen und habe gedacht, ist das schön, ich darf mich jetzt da so reingeben in diese kindliche Welt und darf mich da jetzt auch mit dran freuen und es auch miterleben mit ihnen zusammen. Geschichten. Kindern Geschichten erzählen, erlebte oder erfundene Geschichten. Zum Beispiel auch Märchen sind was Wichtiges oder biblische Geschichten. Geschichten auch aus dem eigenen Leben den Kindern erzählen. Es ist schön, wenn wir uns dafür Zeit nehmen, Kindern Geschichten zu erzählen oder vorzulesen. Dann mit ihnen Spiele machen. Ach, fühle ich immer nicht so richtig wie ich. Geht gerade, Entschuldigung, der will gerade nicht, das weiß ich. Rückwärts bitte. Entschuldigung. Das war vorhin schon mal, dass der das nicht gemacht hat. Können Sie mal einmal rückschalten, dann haben wir die ganze Liste auf einmal, ist dann auch egal. Also okay, machen wir so. Danke. Spiele mit Kindern machen. Wie schön ist es, wenn man mit Kindern Spiele machen kann? Und da gibt es ja so viel unterschiedlich, je nach Alter, mit kleinen Kindern Fingerspiele machen oder Singspiele machen oder Legespiele machen. Da gibt es ja so nette Sachen, die man machen kann. Ganz einfache Puzzle mit ihnen oder ein kleines Memory. Und auch kleine Kinder im Alter von 2 oder 3, die können das ja schon teil richtig gut. Oder Würfelspiele, Versteckspiele. Einfach spielen. Das Leben hat auch einen spielerischen Faktor und es ist schön, wenn wir das mit den Kindern miterleben und auch als Erwachsene das Spielerische in unserem Leben zulassen. Abenteuer erleben mit Kindern, das macht man dann eher mit etwas größeren Schulkindern oder so. Eine Draußenübernachtung, das ist was Tolles. Also das habe ich mit einer Enkelin schon öfters gemacht. Wenn die zu uns kommt, dann schlafen mindestens eine Nacht auf dem Balkon. Oder eine Schatzsuche oder irgendwelche Abenteuer draußen mit ihnen erleben. Irgendwelche Räuber und Gendarm oder Versteck spielen und so. Dann Wege gehen. Wege gehen ist ja jetzt nicht nur, dass man körperlich was tut, sondern Wege gehen ist ja auch, hat ja auch einen psychologischen Effekt. Ich gehe einen Weg, ich lasse etwas hinter mir und etwas Neues kommt auf mich zu. Das ist in unserem Leben ja immer so. Und es ist schön, wenn man das mit Kindern immer wieder macht. Zum Beispiel auch wenn mit Älteren, schon Schulkindern, mal eine Nachtwanderung. Oh, ist das unheimlich, wenn dann die Wildschweine da im Hintergrund sich melden. Oder mit ihnen Märchenpfade gehen oder Naturerlebnispfade oder Waldgeschichtspfade oder Wasserpfade. Es gibt ja so viele gestaltete Pfade. Und das mit Kindern zu machen, ist was Schönes. Bücher. Bilderbücher natürlich, aber auch Bildbände. Es ist interessant, dass auch kleine Kinder Bildbände gern angucken, die eigentlich gar nicht kindlich sind. Oder Fotoalben mit Kindern anschauen. Auch ihnen erzählen von den Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Und ihnen da sie hineinbinden in ihre Familiengeschichte. Das ist ganz grundsätzlich für jeden wichtig, dass er sich positiv rückbindet an seine Ahnen. Egal wie schräg die waren oder wie schrecklich oder verrückt die waren oder Verbrecher, gibt ja alles in unseren Verwandtschaften. Gell? Zu wissen, da komme ich her. Und die gehören mit zu meinem System. Und es ist wichtig, irgendwann mal sich auch auszusöhnen mit denen und zu wissen, das ist Teil meiner Familiengeschichte. Natürlich ist das jetzt für kleine Kinder noch nicht wichtig. Aber trotzdem, ihnen zu erzählen, da gab es jemand vor dir und nochmal jemand vor dir und nochmal jemand vor dir. Als mein Mann 70 wurde, letztes Jahr hat er eine PowerPoint gemacht für unsere Enkel und ist zurück bis zu den Urgroßeltern unserer Enkel. Und dann sagte ein Enkel nach einer Woche später, ich bin ein Urenkel. Das hat ihn tief beeindruckt. Und es ist gut, wenn wir so auch einen Rahmen aufmachen und nicht nur in der Gegenwart leben, sondern auch die Vergangenheit mit einbeziehen. Dann aber auch Abenteuergeschichten mit Kindern, wenn sie ein bisschen älter werden, dann ihnen auch aufregende Geschichten vorlesen. Da gibt es ja tolle Bücher, die man auch mit Kindern lesen kann. Ich habe solche Zeiten mir immer wieder rausgenommen, zu sagen, ich lese euch jetzt eine halbe Stunde vor. Hat man so einen großen Sessel, wo man sich da irgendwie alle miteinander reingequetscht oder davor oder neben und dann vorgelesen. Und ich fand es also für mich auch total spannend. Ich konnte manchmal gar nicht aufhören mit Vorlesen, weil ich nicht wissen wollte, wie es weitergeht. Ich habe manchmal auch heimlich dann weitergelesen. Genau. Dann auch Filme oder Bilder miteinander anschauen. Wir haben das mit unseren Kindern immer wieder gemacht. Also früher gab es natürlich Dias, das gibt es ja heute nicht mehr. Oder so Super 8-Filme und so. Aber wir haben ja heute auch Handybilder oder Handyfilme. Und das dann zu machen, die Kinder das kommentieren lassen. Zum Beispiel, was wir im Urlaub erlebt haben. Also die Bilder oder den Film. Wir haben da heute noch zum Teil diese Tonaufnahmen verbunden mit den Bildern und es ist ein ganz großer Schatz, auch für die Kinder, wenn sie sich selber sozusagen hören und sehen, wie das früher war. Das ist auch die Einbindung in die eigene Lebensgeschichte was sehr Gutes. Ja, und dann natürlich auch Gespräche mit den Kindern führen, sich die Zeit durchaus zu nehmen, Einfach mal mit ihnen hinzusitzen und zu sagen, erzähl mir mal, wie geht's dir? Was freut dich gerade? Oder worüber bist du gerade traurig? Oder eben auch über die Vergangenheit, über die Gegenwart, über die Zukunft. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man das natürlich machen. Aber ich mache die Erfahrung jetzt mit unseren Enkeln, das ist natürlich was anderes wie mit den eigenen Kindern, aber da war es ähnlich, dass man durchaus mit 3-4-Jährigen auch schon so ein bisschen intensiver sich wirklich über ein Thema austauschen kann und sich gegenseitig was erzählen kann. Und das ist was Schönes. Jetzt habe ich was übersprungen. Jetzt ist es wieder so. Hier. Und dann da sage ich nachher noch mehr dazu, Feste im Alltag gestalten. Es ist wichtig, dass wir unseren Dauerstress, Dauerrhythmus immer wieder unterbrechen. Zum einen natürlich durch den Sonntag, aber dann auch durch Feste im Alltag. Immer wieder Anlässe finden, wo wir mit Kindern auch ein Fest feiern können. Zum Beispiel eine gute Note, wäre mal eine Möglichkeit, da machen wir mal ein kleines Fest. Oder ein neu eingerichtetes Zimmer und vielleicht dazu dann besser aufgeräumt oder so. Oder einen ersten Zahn vom Geschwisterkind oder irgendwie ein besonderes Erlebnis, eine Bewahrung vielleicht auch von einem Unfall. Warum denn nicht da ein kleines Fest draus machen? Warum nicht? Also solche Feste zu überlegen im Alltag und die dann auch wirklich miteinander gestalten. Muss ja nicht stundenlang gehen, aber so eine halbe Stunde machen wir jetzt ein kleines Fest. In deinem Zimmer oder im Wohnzimmer oder so. Also Prioritäten für sich überlegen. Prioritäten setzen und die dann gestalten. Wie immer die jetzt aussehen. Es kann sein, Sie haben noch viele, viele andere Ideen, wie man das machen kann. Und zu sagen, ich möchte, dass das vorkommt in unserem Familienalltag. Das will ich. Ich will da selber sozusagen Schwerpunkte setzen und selber prägen. Ich muss mich nicht dauernd mitreißen lassen vom Strom der Ereignisse und fließe da so mit, sondern ich setze da auch Pfeiler rein oder wie soll man sagen, Fahnenstangen und sage, hier halten wir mal inne oder hier machen wir jetzt was ganz Besonderes miteinander. Ich habe manchmal auch, wenn es mir irgendwie so das Gefühl, das ist gerade alles sehr laut und sehr hektisch, habe ich Folgendes gemacht, ich habe eine Decke genommen, habe die auf den Boden gelegt, also alles irgendwie, was da so gestört hat, einfach nur zur Seite und dann die Decke auf den Boden und gesagt, so jetzt setzen wir uns hier mitten rein und ruhen uns miteinander aus oder machen was miteinander oder ich lese was vor oder ich erzähle euch was oder wir singen was miteinander. Einfach mal so geschwind innehalten. Und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist, zur Ruhe finden. Es ist ganz wichtig, dass wir Momente im Alltag haben, wo wir zur Ruhe kommen. Und zwar sowohl als Erwachsene als auch als ganze Familie. Und das ist auch für die Psychohygiene, für uns Erwachsene extrem wichtig, dass wir nicht im Dauerstress sind, sondern dass wir Punkte haben, wo wir innehalten, wo wir still werden können. Ich habe hier ein Bild, das kennen vielleicht manche, das ist ein Brunnen, der steht in Maulbronn, gibt aber in vielen anderen, meistens Klöstern, auch solche Brunnen, manchmal auch woanders, vielleicht schon mal gesehen. Dieser Brunnen hat 3 Schalen und der hat ein Lebensprinzip drückt dieser Brunnen aus. Dieser Brunnen ist nämlich so gestaltet, dass die oberste Schale zuerst gefüllt wird. Und wenn die voll ist, fließt sie über in die nächste Schale. Und wenn die voll ist, fließt sie über in die unterste große Schale. Und das könnte man jetzt sagen, der Brunnen drückt es aus, ich brauche es, dass ich meine Zeit, dass ich Gott begegne, dass ich still werden kann vor ihm. Wenn Sie jetzt mit Gott nichts anfangen können, können Sie auch sagen, dass ich einfach insgesamt mal zur Ruhe komme und mal mich besinne, was läuft gerade oder was will ich oder was ist richtig. Ich persönlich finde es schön, wenn man auch zu einer Gottesbeziehung finden kann und sich von ihm gesehen weiß und auch in all dem, was an Leid da ist, an Schwierigkeiten im Leben und vor allem sich füllen lassen kann von dieser Liebe und dieser Wertschätzung, diesen Zuspruch, dieser Hoffnung, diesem Trost, den er uns geben möchte und mir Wertigkeit zusprechen möchte. Das ist das, was Gott möchte. Und wenn wir da sozusagen gefüllt sind davon, können wir überfließen zu unseren Mitmenschen, Ehemann, Kinder, andere Menschen und dann wieder überfließen zu dem, was dann ansteht, Arbeit und Aufgaben. Übrigens interessant, dass auch hier eine Prioritätensetzung ist. Manche drehen diesen Brunnen um in Gedanken, lassen die oberste Schale, stellen die nach oben, lassen die zuerst füllen und wenn die kleineren dann drunter sind, dann gehen die leer aus, weil nichts reinfließen kann. Und deswegen ist es so gut, wenn wir diese Reihenfolge für uns beachten. Und ich habe auch ein Recht darauf, dass ich persönlich zur Ruhe finde. Ich brauche das auch, dass ich zur Stille finden kann. Und dass ich mich neu sortieren kann. Und dass mein Leben dann da auch neu geordnet wird. Dass es sich klärt und dass ich zur Ruhe finde und dass ich wieder einen Durchblick kriege in meinem Leben. Was ist gerade los in meinem Leben und was muss ich ändern? Oder wo muss ich vielleicht auch mal auf jemanden zugehen und mich bei jemandem entschuldigen oder was klären, damit ich wieder zur Ruhe kommen kann und dass mein Leben sich wieder ordnen kann. Und wenn Eltern das Leben, diesen Rhythmus oder dieses gefüllt werden, beschenkt werden, dann wirkt sich das natürlich aus auf die ganze Familie. Und es gibt natürlich auch Kindern mehr Ruhe und mehr Sicherheit. Wenn sie nicht so das Gefühl haben, sie sind in so einem dauernden Sprudelbad, sondern da gibt es ein inneres Geordnetsein und Ineinanderfließen. Und das kann man natürlich auch in der Familie einbauen, diese Ruhezeiten im Alltag. Und da mache ich Mut dazu, auch da eine Priorität zu setzen, dass immer wieder Ruhe einkehren kann. Einfach mal eine Pause machen. Es gibt ja Zeiten, da ist es extrem laut und extrem hektisch. Dann zu sagen, wir machen jetzt alle mal eine Viertelstunde Pause. Jeder geht in sein Zimmer oder setzt sich irgendwo still hin und hält den Mund. Wir machen mal richtig Stille in der Wohnung. Das kann unglaublich hilfreich sein. Oder dann auch die Pause so gestalten, dass man einfach mal schmust mit dem Kind oder mehreren und sagen, komm, jetzt machen wir mal Schmusezeit. Da gebe ich das, was ich bekommen habe, weiter. Diese Liebe, die ich bekommen habe, weiterschenken. Oder auch beten mit Kindern. Da sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Gebetszeiten mit Kindern gestalten. Wie schön ist es, wenn wir uns nicht nur um uns drehen, sondern wenn wir uns verankern können in Gott und Bezug nehmen können mit unserem Leben zu ihm und uns von ihm was sagen lassen und ihm was zurücksagen können. Das ist ja Beten. Oder auch Singen mit Kindern. Habe ich das gesagt? Auch Singspiele mit Kindern machen. Das war schön, gerade mit Kleinen kann man ja mit den Fingern spielen. Richtig schöne Singspiele auch machen. Und das ist was Schönes, wenn Kinder auch das Singen als was Schönes, Positives in der Familie erleben. Da ist uns leider in den letzten Jahren sehr, sehr viel verloren gegangen. In unserer Kultur mit dem gemeinsamen Singen, natürlich jetzt nicht nur durch Corona, schon vorher ist uns da viel verloren gegangen. Und dann auch einfach mal genießen, mit allen Sinnen, Musik, Essen, Natur. Also mal mit dem Kind, auch mit kleinen Kindern, hinsitzen und eine Musik anhören. Das ist unglaublich, was da in Kindern oft vorgeht, auch körperlich, wie die das aufnehmen und wahrnehmen und wie die ganz, ganz still werden möglicherweise, je nach Musik natürlich, klar. Oder einmal was Nettes, eine kleine Genussstunde mit ihnen machen. Mein Mann hat das öfters im Advent, war das ein, komme ich nachher noch drauf, ein Gutschein, du darfst ein Genussstündchen mit Papa machen. Also meins war es nicht so, aber mein Mann hat es total gern mit den Kindern gemacht. Und dann durfte dieses eine Kind mit dem Papa irgendwo hinsitzen und was Leckeres, Kleines essen. Einfach nur mal so. Ja? Oder mit Kindern in die Natur gehen oder in die Natur schauen, je nachdem, wo ihr wohnt. Es kommt jetzt immer darauf an, ob man Natur um sich herum hat. Oder eben in die Natur gehen und einfach nur beobachten. Was höre ich, was rieche ich, was sehe ich? Muss gar keine große Action sein. Und das gibt Ruhe in den Alltag rein. Und es ist wichtig, dass wir solche Pausen und Ruhezeiten haben. Ja, und jetzt komme ich zum letzten großen Punkt von meinem Vortrag. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Ritualen Zeit zu gestalten. Das machen wir meistens sowieso intuitiv. Ist uns vielleicht gar nicht bewusst, dass wir Rituale in der Familie haben, aber jeder hat Rituale. wann ich aufstehe, wie ich aufstehe, wie ich mich wasche, wann ich Kaffee trinke, wie ich die Tasse halte und so weiter. Es sind alles Rituale. Und wenn das unterbrochen wird oder nicht funktioniert, merken wir oft erst, dass es ein Ritual ist, weil es gerade nicht funktioniert. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel die Hand gebrochen hat und dann manches nicht mehr mit dieser Hand machen kann, was so zum normalen Alltag als Ritual gehört, merkt man es erst, dass das ja ein Ritual ist, das eigentlich ganz wichtig ist für mich. Was ist ein Ritual? Also ein Ritual ist eine wiederkehrende Handlung, also ein Erlebnis, das wird wiederholt und damit wiederhergeholt. Etwas, was ich so oder so ähnlich wieder mache. Das Interessante ist übrigens, wenn man irgendwann ein neues Ritual einführt, nach dem zweiten oder dem dritten Mal sagen die Kinder, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, und das müssen wir doch jetzt wieder so machen. Es ist hochinteressant, wie schnell so ein Ritual sich dann eingräbt als emotionale Erinnerung bei einem Kind, aber auch bei Erwachsenen übrigens, ist es ganz ähnlich. Und dann kommt dieser Satz, der so nicht stimmt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, und Rituale, die helfen, den Alltag zu ordnen. Wenn zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ritual stattfindet, dann ist es wie so ein Geländer, an dem ich entlang gehe und es ordnet meinen Alltag auch zeitlich und es gestaltet auch Übergänge an Ritual. Also wenn da ist hier nochmal der Satz von Karl-Heinz Geisler, wenn Anfang und Ende nicht mehr gestaltet werden, leiden wir unter endloser Beginnlosigkeit. Das ist das gesamte Zitat von ihm. Das heißt, wir dürfen den Mut haben, Anfang und Ende zu gestalten. Ich sage dann nachher gleich noch ein paar Beispiele. Und Rituale schaffen natürlich auch Gemeinschaft. Wir miteinander. Und sie setzen sich dann ins Familiengedächtnis. Sie schreiben Familiengeschichte. Früher haben wir miteinander das und das gemacht. Weißt du noch, Mama? Und immer haben wir das so gemacht. War es vielleicht bloß zweimal oder dreimal. Aber das ist dann die Familiengeschichte, die zu uns gehört. Also auch zu meiner Identität gehört das dann. Und es ist wichtig, dass ich da auch eine positive Rückbindung an meine Familie habe. Und natürlich kann ich damit Erziehung auch inhaltsvoll gestalten. Da kommen nachher sehr viele konkrete Beispiele noch, wie ich das meine. Und Rituale schaffen Vorfreude. Dann wird es kommen und da freue ich mich drauf. Und sie bilden Frustrationstoleranz aus. Da möchte ich schön ein bisschen grundsätzlich was dazu sagen. Jetzt, wenn wir zum Beispiel das Ritual haben, da komme ich nachher auch nochmal drauf, beim Essen, wir fangen miteinander an. Da kommt jetzt ein Kind vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde vorher aus der Schule und sagt, Mama, ich sterbe vor Hunger, ich verdurste gleich und so. Gut, beim Durst ist ein bisschen was anderes, aber beim Essen. Dann dem Kind zu sagen, wir fangen mit die Uhrzeit an, das muss man jetzt als Familie so gestalten, wie es für einen passt, ist ja ganz klar, geht nicht immer. Aber wir fangen miteinander um die Uhrzeit miteinander zu essen und so lange kannst du warten, du wirst nicht sterben. Dann wird das Kind merken, ich kann das ja tatsächlich aushalten und ich bin nicht gestorben. Und es wird ihm dann irgendwann, das hört sich jetzt blöd an, gell? Wird ihm eine innere Stärke vermitteln, wow, ich kann diese Frustration tatsächlich aushalten. Und ich bin da kompetent darin und ich schaffe das. Das hilft fürs spätere Leben ungeheuer, wenn ich weiß, es kann schwierige Zeiten im Leben geben, aber ich werde daran nicht sterben. Ich kann schwierige Zeiten gehen im Beruf, aber ich muss da jetzt nicht gleich raus aus dieser Situation, sondern ich kann versuchen, das durchzuhalten und vielleicht gibt es ein positives Ergebnis. Oder in der Ehe. Es ist zwar gerade eine schwierige Zeit und ziemlich frustrierend, aber ich muss da jetzt nicht gleich wegrennen, sondern ich kann das erstmal versuchen auszuhalten und zu hoffen, dass das wieder besser wird. Und es kann auch besser werden. Das ist Frustrationstoleranz. Ich kann Frustrationen tolerieren und werde daran stark. Und dazu helfen Rituale natürlich ungeheuer. Das Gleiche ist, wenn ich Geburtstag habe, in einer Woche habe ich Geburtstag, aber ich wünsche mir so arg den Kran, ich kann das jetzt nicht abwarten, bis ich den krieg. Und wenn dann Eltern nachgeben und sagen, ja komm, dann kriegst du ihn halt, wie schade. Die ganze Vorfreude geht ja verloren. Und das Kind merkt, wenn ich nur laut genug schreie, kriege ich alles, was ich will. Und wer so durchs Leben geht, der hat meistens nicht so arg viel Glück mit anderen Mitmenschen, oder? Wenn man gleich alles haben will. Weihnachten ist das Gleiche. Ich warte auf Weihnachten und dann gibt es das Geschenk. Erzähl noch ein kleines Ritual, das wir in unserer Familie hatten in der Passionszeit. Wir haben mit unseren Kindern vereinbart, dass es in der Passionszeit die Osterhasen, diese Schoko-Osterhasen, die gibt's erst an Ostern und nicht in der Passionszeit. Die durften schon auch Süßigkeiten haben. Da hatten wir so ein spezielles Au-Ritual nach dem Essen. Darf jedes Kind sich aus einer Schachtel was rausnehmen, dann ist gut. Und nicht den ganzen Tag über, weil sonst hat man ja keinen Hunger mehr am Abend. Und dann hatten wir, also mein Mann war ja Gemeindepfarrer und dann gab es ja viele Leute in der Gemeinde, die immer wieder so ins Pfarrhaus kamen und die wollten uns dann auch eine Freude machen und was Gutes tun. Und dann brachten die dann oft immer so eine Tüte mit 4 Osterhasen für die 4 Kinder. Und dann haben wir gesagt, vielen Dank, freut uns und so. Und den Kindern dann gesagt, so, jetzt nimmt jeder seinen Osterhasen und dann schreiben wir deinen Namen da drauf. Mit Edding kann man schön machen auf der Unterseite. Und dann haben wir die aufs Küchenregal gestellt, die Osterhasen. Und dann standen die da, manchmal waren da bis zu 20 Hasen oben gestanden. Und die standen bis Ostern da. Und die Kinder wussten immer, wenn sie vorbeigingen, jetzt nicht, aber an Ostern. Und haben sich drauf gefreut, auf diese Zeit, wann sie dann diese Hasen miteinander essen können. Und dann haben wir es so gemacht. Bei uns gab es immer einen Hauptgang und einen Nachtisch. Und zum Nachtisch haben wir dann immer wieder mal einen Osterhasen runtergenommen. Dann haben wir nachgeschaut, wem gehört der? Und dann durfte dieses Kind diesen Hasen teilen. Gerecht teilen, weil wenn ich jetzt heute teile, teilt morgen das andere Kind auch gerecht. Und dann ist es nicht ungerecht. Das ist ganz wichtig für Kinder, dass es gerecht zugeht. Manchmal, aber selten, zum Spaß haben wir manchmal die Briefwaage oder die Küchenwaage genommen. Und dann haben die Kinder diese Erfahrung gemacht, in mehrfacher Hinsicht durch dieses Ritual. Ich kann warten. Zweitens mal, es ist Vorfreude. Und ich kann teilen. Und es ist gerecht, wie es zugeht in der Familie. Also deswegen sind Rituale für solche inneren Persönlichkeitsbildungen was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und damit bieten sie dann auch eine Orientierungshilfe. Was ist Gerechtigkeit? Oder was ist einem anderen Gutes tun? Oder was ist richtig und was ist falsch? Was darf ich, was darf ich nicht? Das lerne ich auch durch Rituale. Das heißt, es ist eine ungeheure Hilfe in der Erziehung, wenn ich es mit Ritualen zu ordnen. Muss man oft manchmal gar nicht so streng sein, sondern das ist so. Das Ritual geht halt so. Ja? Und damit mit dieser Wiederholung von Ritualen vermitteln sie natürlich auch Werte, Lebens- und Glaubensinhalte. Zum Beispiel gerade im Advent, da sage ich nachher auch noch ein bisschen mehr dazu, aber im Advent ist es ja zum Beispiel so, dass ganz viele Tage ein besonderes Thema haben. Das liegt daran, dass in der Adventszeit es ganz viele Gedenktage für Märtyrer der frühen Christenheit gab. Es waren deren Todestage und an diesen Todestagen hat man besondere Rituale entwickelt und zum Beispiel ein besonderes Gebäck. Es gibt ganz, deswegen haben wir auch so viel Gebäck im Advent, weil es so viele besondere Gedenktage in der Adventszeit gibt, für die es dann speziell ein Gebäck gab. Also interessiert Sie das? Oder? Ich weiche jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, aber nur zum Teil. Also ich mache mal 3-4 Beispiele, nur um es zu erklären. Das spezielle Gebäck für den Nikolaustag ist Spekulatius, weil das Spekulator war der Bischof und der Nikolaus war ja Bischof von Myra und der hat ja ganz vielen Menschen Gutes getan. Daher kommt der Brauch, am Nikolaustag einen Sack voll mit Geschenken zu bringen, weil das der Nikolaus eben so gemacht hat. Und weil Spekulator auf Lateinisch Bischof heißt, war der Spekulatius das Erinnerungsgebäck an diesen Gedenktag. Oder, gerade überlegen, was ich nehme, es gibt den Stephanustag am 26. Dezember. Und der Stephanus ist gesteinigt worden. Das war der erste Märtyrer der Christenheit. Und deswegen sind die Moppen, Pflastersteine bzw. Dominosteine das spezielle Gebäck, das erinnert an die Steinigung, also die Steine, mit denen er gesteinigt wurde. Daher kommt der Brauch von diesem Gebäck. Oder der Lucia-Tag, da gibt es auch ein spezielles Gebäck. Die Lusikator, diese Märtyrerin am 13. Dezember. Lucia, die mit dem Kranz auf dem Kopf. Bekannt, oder? Schon, ja. Also auf jeden Fall vermitteln wir Kindern mit, wenn wir Rituale wiederholen. Also wenn wir zum Beispiel an diesen speziellen Tagen im Advent auch daran erinnern, das ist heute der Sowieso-Tag, dann vermitteln wir ja damit auch Glaubensinhalte und Lebensinhalte. Erinnern an Geschichten, die natürlich auch was mit unserem Leben zu tun haben. Und so kann man also mit Ritualen ein Stück weit einfach auch Kinder bilden und ihnen was beibringen, was dann zu ihrem Leben einfach dazugehört. Das sitzt dann ganz tief in ihrem Gedächtnis, da muss man sich gar nicht anstrengen, sich daran zu erinnern. Das weiß man dann einfach, weil es mit dem Ritual verbunden ist. Das Interessante ist, dass Rituale meist eben im Tun bestehen und dass sie deswegen eine andere Wirkung haben als nur Worte. Ich selber bin daran beteiligt, ich tue was in diesem Ritual und deswegen wirkt es auch in einer anderen Weise in mir und auf mich. Ist verständlich, oder? Ja, und damit stärken sie das Selbstvertrauen und sie helfen auch auf spielerische Weise Grenzen anzuerkennen. Wenn ich sozusagen immer nur dem Kind sage, das darfst du oder das darfst du nicht, ist es viel schwieriger, wie wenn ich ihm sage, das Ritual, das geht aber so. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber wir machen das so. Es ist leichter, Kinder dann zu leiten oder zu führen, als wenn man ihnen dauernd Verbote in den Weg stellt. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele nennen, wie man Rituale mit Kindern gestalten kann. Anfang und Ende, habe ich vorhin ja schon gesagt, Morgen und Abend. Also wichtig ist, dass wenn ein Kind wach wird, dass es freundlich empfangen wird und nicht gleich mit irgendwelchen Stress oder Aufforderungen. Jetzt aber raus aus dem Bett, Mensch, du schläfst immer noch und so. Ich kann ja so sein, ja. Aber dass das Kind am Morgen schon spürt, ich bin hier willkommen in diesem Tag bei meinen Eltern, ist wichtig. Und gut, manche Familien sprechen auch ein Morgengebet mit ihren Kindern. Das ist auch schön, wenn man das kann und macht. Wir haben den Brauch gehabt mit unseren Kindern, wenn sie in die Schule gingen, also selber sich dann auch auf den Weg gemacht haben. Irgendwann tun sie das hoffentlich, dass sie nicht mehr gefahren oder begleitet werden. Das tut allen Kindern auch gut in der Selbstwirksamkeit und der Selbstständigkeit. Wir haben es dann so gemacht, dass wir die Kinder gesegnet haben. Die Hand auf die Schulter oder auf den Kopf gelegt und gesagt, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Oder einfach nur, der Herr geht mit dir. Wie immer, so mal ganz kurz, sie damit entlassen und ihnen damit auch das vermittelt, wir lassen dich los in die Hand Gottes hinein und du bist unter seinem Schutz, unter seiner Begleitung. Ein Freund von unserem Sohn hat es dann, als er ihn abgeholt hat, mal mitbekommen und hat dann sich zu Hause beschwert, er hat gesagt, er möchte das in Zukunft auch, dass die Mutter das mit ihm macht. Ja. Und dann Abendrunde. Ich finde eine Abendrunde mit Kindern als was persönlich ganz Wichtiges. Das kommt jetzt immer darauf an, wie alt die Kinder sind. Wenn man Kinder in größeren Abständen hat, kann man das oft nicht mit allen Kindern machen, weil die oft dann schon abends Termine haben und dann geht es nicht mehr. Aber als unsere Kinder klein waren, haben wir das über einige Jahre so gestalten können, dass wir uns in einem Kinderzimmer im Kreis gesetzt haben. Wir haben in die Mitte eine Kerze gestellt, die angezündet, das Zimmer abgedunkelt, noch ein bisschen dunkler wie hier. Das macht was, wenn man einen beleuchteten Mittelpunkt hat. Alleine eine Kerze in der Mitte, allein schon diese Gestaltung, bringt zur Ruhe und zur Konzentration. Und dann haben wir den Kindern was vorgelesen, eine Geschichte aus einem Buch oder aus der Bibel oder erzählt, haben miteinander ein oder zwei Lieder gesungen und dann durfte jedes Kind auch beten, frei beten oder eben auch ein auswendig gelerntes Gebet. Und ich habe es letztes Mal, als ich da war, schon gesagt, ich bin ein großer Fan vom Auswendiglernen. Wenn Kinder was auswendig lernen, dann verankert sich das in einer anderen Ebene im Gehirn. Ich bin jetzt kein Neurologe, aber ich weiß von Neurologen, dass es da verschiedene Schichten oder Ebenen gibt, wo was abgespeichert wird. Und auswendig gelerntes wird woanders abgespeichert. Das merkt man unter anderem daran, dass Menschen, die dement geworden sind, das auswendig Gelernte noch können. Und dass das ihnen dann ein Stück weit ihre Würde auch zurückgibt. Und das auswendig Gelernte als Kind, auswendig Gelernte, das kann ich mein Leben lang abrufen. Das ist hochinteressant. Deswegen haben wir so gemacht, dass wir die Kinder auch immer wieder ein neues Gebet haben auswendig lernen lassen. Und wenn sie dann angefangen haben zu leiern, haben wir gesagt, jetzt lernen wir ein neues miteinander. Also irgendwann ist man so, und dann sagst du, okay, jetzt suchen wir ein neues schönes Gebet raus für dich, du darfst dir eins aussuchen. Und so haben wir dann versucht, in den Familienalltag zum Abschluss Ruhe hineinzubringen und das auch zu verbinden mit der Gottesbeziehung. Es war für uns alle eigentlich immer ein schöner Moment. Das kann man natürlich nicht immer machen, das hängt, wie gesagt, von der Familiensituation ab oder auch von eigenen Terminen. Aber wenn man es gestalten kann, ist es für Kinder was sehr Schönes und auch für die Eltern. Sozusagen auch Frieden zu schließen mit dem Tag, auch wenn vielleicht Streit war in der Familie, was ja des Öfteren vorkommt, dann zu sagen, wir schließen jetzt im Frieden miteinander diesen Tag ab und vielleicht auch nochmal am Bett sitzen mit dem Kind. Manchmal wollen Kinder auch noch was erzählen, ganz alleine mit Mama oder mit Papa. Und sich diese Zeit auch nehmen, was ganz wichtig ist, dass ein Kind einfach auch den Raum hat, wo es dann was erzählen kann. Ja, dann Tisch- bzw. Essensrituale finde ich auch persönlich was sehr Hilfreiches. Jetzt lasse ich es mal so. Zum Beispiel, es ist vielleicht nicht in allen Familien so, aber ein gemeinsamer Beginn ist was Schönes, dass man einfach kommt und isst, sondern wir fangen miteinander an, vielleicht mit einem Tischgebet oder dann eben erst, wenn alle das Essen auf dem Teller haben. Und vor allem ist es ja ein Akt der Höflichkeit, dann zu beginnen, wenn der oder die, die gekocht hat, als Erste beginnt. Das finde ich was sehr, sehr Schönes. Wir warten alle, bis alle soweit sind und dann fangen wir miteinander an zu essen. Wenn man Babys dabei hat, geht das natürlich nicht, ist ja klar. Und dann auch eine Gesprächskultur am Tisch zu haben. Den Raum zu geben, dass Kinder erzählen können. Und zwar auch so, dass wirklich alle zu Wort kommen dürfen. Oft ist es dann so, dass ein Kind dominiert und eins sagt gar nichts. Und da auch ein bisschen einen Blick drauf zu haben, dass alle irgendwo auch vorkommen, dass niemand übersehen wird und das miteinander auch abzuschließen, das Essen. Es gibt Familien, da, wenn da einer fertig ist, dann nimmt er seinen Teller, geht in die Küche und weg ist er. Finde ich schade. Also, ist jetzt meine Meinung, können Sie gestalten, wie Sie wollen und es muss passen. Aber es ist schön, wenn man diesen Raum auch miteinander hat und sagt, jetzt beenden wir das. Manche beenden es auch mit dem Gebet, das haben wir jetzt nie so gemacht. Aber einfach zu sagen, jetzt sind wir hier fertig, gibt es noch was zu besprechen? Wie sieht der Nachmittag aus? Wie wird das sein? Wer braucht wo Hilfe? Wer braucht wo Fahrdienst und so weiter? Vielleicht weiß man das auch sowieso. Aber dass man einfach so sagt, und jetzt starten wir miteinander in den Nachmittag oder vielleicht auch in eine kurze Ruhepause nach dem Essen. Auch das kann hilfreich sein. Wir sagen, jetzt machen wir erstmal Pause, beziehungsweise Kinder machen dann meistens dann auch oder sollten ihre Hausaufgaben machen. Genau. Das ist das eine, wo wir Rituale brauchen und die uns dann auch helfen. Und dann auch Wochenendrituale. Also am Wochenende diese Zeit auch zu nutzen für gemeinsame Familienzeit. Sich zu überlegen, was machen wir miteinander? Spielen oder Filme miteinander anschauen oder eine Unternehmung irgendwo hingehen, wandern oder irgendein Erlebnis Weg oder Park oder was immer, zu sagen, das nehmen wir uns vor miteinander und gestalten diese Zeit als Familie. Das ist was sehr, sehr Schönes, da zu sagen, diesen Stress der Woche zu unterbrechen und zu sagen, jetzt haben wir Zeit füreinander oder für dieses besondere Ereignis. Dann den Sonntag. Ich persönlich finde es sehr schön, wenn man den Sonntag als besondere Zeit gestaltet. Wir haben es mit unserer Familie so gemacht, wir hatten da tatsächlich mehr Zeit, weil es oft unter der Woche ist ja oft nur Stress. Und da geht das Frühstück oft ganz schnell, weil alle in Hektik sind und schnell weg müssen oder zu spät aufgestanden sind oder so. Aber am Sonntag war das viel eher möglich. Und wir haben dann 3 Kerzen auf den Tisch gestellt und haben mit einem kleinen Ritual begonnen und haben dann die erste Kerze angezündet und haben gesagt, wir erzählen uns kurz, ganz kurz, jeder, wer will, wofür sind wir dankbar im Rückblick auf die vergangene Woche? Was war schön? Die zweite Kerze war die Bittekerze. Was wollen wir erbitten von Gott oder voneinander? Und die dritte Kerze, haben wir dann angezündet, war die Segenskerze. Und da hatte ich dann so Segenskärtchen jedem Kind eine Karte geschrieben vom Wochenspruch und das dann den Kindern gegeben. Und die konnten dann damit machen, was sie wollten, auf den Schreibtisch stellen oder Nachttisch oder wegschmeißen oder was weiß ich, egal. Das war einfach so eine kleine Akt der Zuwendung für die Kinder. Kleidung Da kann man jetzt sehr unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben das früher so gemacht, viele machen das heute ja gar nicht mehr, aber wir haben das früher so gemacht, dass es auch Sonntagskleidung gab, um auszudrücken, dieser Tag ist was Besonderes, ist ein Festtag. Ein Tag, wo wir ausruhen können, zur Ruhe kommen können. Und unsere Kinder haben das eigentlich auch schön gefunden, vor allem die Mädchen. Die hatten auch besondere Schuhe und fanden das toll. Wir haben also nicht nur Sonntag, sondern auch zu anderen Festen natürlich angezogen. Und Gottesdienst. Der Sonntag ist die Zeit, wo wir auch wirklich auftanken dürfen bei Gott im Gottesdienst, uns beschenken lassen. Das ist ein Vorschlag, wie man es gestalten kann. Dann noch ein Beispiel zu Erziehungsritualen. Das muss natürlich jede Familie für sich herausfinden, was da hilfreich ist, dass man auch Aufgaben mit Ritualen ein Stück weit gestalten kann, dass man denen vielleicht eine Reihenfolge gibt, dass Kinder auch Aufgaben übernehmen in der Familie, zum Beispiel helfen beim Aufräumen, beim Abräumen, beim Spülmaschine ausräumen, beim Getränke rauf und runter bringen, vielleicht mal beim Putzen helfen, Zimmer aufräumen und so weiter. Und dann auch so diese Wenn-Dann-Regel einzuführen, das ist sehr hilfreich. Du machst zuerst das und dann das andere. Das ist ist ja was, was wir als Erwachsene oft auch brauchen, ja? Dass wir zu uns sagen, ich mache jetzt erst das, was eher ein bisschen unangenehm ist, und dann kann ich mich mehr freuen auf das andere, was ich sowieso gern mache. Das hat auch wieder was zu tun mit Frustrationstoleranz und mit Wartezeitgestalten. Das kann man in einer Familie dann auch sehr hilfreich nutzen, um Kinder dann ein Stück weit auch zu leiten. Und dann besondere Ereignisse als Rituale gestalten, zum Beispiel den Geburtstag. Da gibt es schöne Rituale, zum Beispiel, dass die Familie mit der Kerze morgens ins Zimmer vom Geburtstagskind reinkommt und ein Lied singt. Oder dass man den Tisch besonders deckt oder den Raum besonders dekoriert. Wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, was dann später ein ganz großer Schatz war für unsere Familienchronik, dass wir immer am Geburtstag das Kind fotografiert haben mit der Anzahl an Kerzen, die dann gebrannt haben. Da hatten wir dann eine Chronologie und wenn dann Konfirmation war, haben wir die Chronologie dann aufgehängt als Bilderreihe und dann konnten wir immer genau sehen, wie alt ist das Kind, weil die Kerzenanzahl ja gestimmt hat. Also ist jetzt 3, jetzt ist es 4, jetzt ist es 5. Nur so als Beispiel und dann den Geburtstag einfach auch so zu gestalten, dass das Kind es wirklich als seinen besonderen Tag erlebt. Ist was Schönes für ein Kind. Schulende, Schulanfang gestalten. Wir haben es so gemacht, ist nur eine Idee, dass wenn die Ferien begonnen haben, sind wir mit den Kindern auf einen Berg gefahren. Symbolisch natürlich, gell? Wir besteigen einen Berg und schauen herunter, von oben runter. Das ist ja oft das Gefühl am Ende eines Schuljahres. Ich habe diesen Berg bestiegen und jetzt bin ich oben. Und jetzt kann ich den Weitblick haben. Oder auch einen Schulanfang in besonderer Weise mit dem Kind gestalten. Und das habe ich vorhin schon gesagt, kleine Feste feiern, wenn man ein neues Zimmer hat oder ein neu eingeräumtes Zimmer oder erster Zahn oder und so was, was immer sein kann. Dann möchte ich noch einen Hinweis geben auf Epochen und Wartezeiten. Auch da kann man mit Ritualen schön gestalten. Über Passion und Ostern, Advent und Weihnachten habe ich schon ein bisschen was gesagt. Möchte es noch ein bisschen ausführlicher machen. Haben Sie noch Zeit und Lust? Können Sie noch? Oder sollen wir Pause machen? Geht's noch? Okay. Ich zeige mal Beispiele, wie man in der Passionszeit das mit Kindern auch den Inhalt verdeutlichen und gestalten kann. Zum Beispiel kann man diese Passionszeit, diese Fastenzeit ist ja schon vom Inhalt her eine ganz besondere Zeit. Da geht es ja auch um Leiden, es geht um Tod, es geht um Fasten, um Verzichten. Und es gibt zum Beispiel die Idee, ein Osternest auszusäen mit Kresse. Und wenn man Kresse, oder mit Weizenkörnern kann man es auch machen, wenn man Weizenkörner aussät, dann braucht es eine Weile, bis die keimen. Und die können erst dann keimen, wenn sozusagen das Korn, das ausgesäte Korn, sich aufgelöst hat und dann was Neues draus wird. Es ist ein ganz tiefes Symbol auch für den Weg von Jesus in den Tod und in die Auferstehung. Und da kann man mit so einem kleinen Beispiel das sehr schön verdeutlichen für Kinder. Oder mit Schlehen, finde ich zum Beispiel auch eine tolle Idee. Schlehen, die haben diese Stacheln dran, die erinnern an die Dornenkrone von Jesus. Und es tut auch weh, wenn man die pflückt oder schneidet. Wenn man die dann in eine Vase steckt, fangen die aber irgendwann an zu blühen. Man kann auch einen Kranz draus binden und dann eine Kerze in die Mitte reinstellen und damit auch ausdrücken, dass das Leid nicht das Letzte ist, sondern dass es Auferstehung, dass es Hoffnung, dass es Licht gibt. Kann man zum Beispiel auch, gibt ein ganz tolles Ritual in der katholischen Kirche, das ich super finde, das man auch in der Familie gestalten kann. Das ist der sogenannte Palmbuschen. Das ist ein Brauch von Gründonnerstag. Da ist so gebunden, so ein Stab mit Grünzeug drum und so Brezel und ein Hahn oben drauf. Der erinnert an die Verleugnung von Petrus. Und da gibt es das Ritual, dass man sich einen Palmbuschen überreicht. Und da steckt eine ganz tiefe Symbolik dahinter. Da steckt nämlich dieser Weidenstab in der Mitte. Und in der Gerichtsbarkeit im Mittelalter war es so, wenn Recht gesprochen wurde über einen Menschen, der in einem Prozess war, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er wurde freigesprochen oder er wurde für schuldig gehalten und dann ins Gefängnis gebracht. Dann wurde der Stab über ihm gebrochen. Und wenn er freigesprochen wurde, wurde ihm der ungebrochene Stab überreicht. Und das ist genau das Symbol, das in der Palmbusche drin ist, dass durch den Tod von Christus wir freigesprochen sind von unserer Schuld. Dafür ist er in den Tod gegangen. Und wenn man dann den ungebrochenen Stab überreicht bekommt, heißt das, du bist frei, dir ist vergeben, du darfst neu anfangen. Finde ich ein super Ritual, das man durchaus auch mal in der Familie oder in der Gruppe oder so gestalten kann. Was man auch machen kann, ist, dass man, wenn Kinder älter sind, mit ihnen mal ein Passa mal feiert und erklärt, was das für ein Mahl war, das das Volk Israel gefeiert hat. Da gibt es ganz, ganz viele Symbole, die da dazugehören, und das dann erklärt. Die Ziegel, das Karussett als Zeichen für die braunen Ziegel und Bitterkräuter für die bitteren Tränen, die geweint wurden, und der Traubensaft oder der Wein für das Blut, das Jesus vergossen hat und so weiter. Und dann kann man es auch so mit zum Beispiel mit einer Kerze gestalten, die habe ich noch zu Hause, die zwei Seiten hat, der Tod und das Leben, der auch ausgedrückt wird in so einer Kerze. Also es sind viele Möglichkeiten, mit Symbolen Rituale zu gestalten und damit Inhalte weiterzugeben und in der Seele und in den Emotionen auch zu verankern. Das Gleiche ist dann an Weihnachten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt die Frage, ob ich das noch erzählen soll, vielleicht noch so 4 Minuten. Ja? Und dann soll ja noch eine kleine Möglichkeit zur Rückfragerunde sein und auch noch einen ganz kurzen Impuls für Sie. Also was in der Adventszeit ist es so, dass man auch diese Zeit bis Weihnachten, das sind ja 3-4 Wochen in der Regel, je nachdem, wann die Adventszeit beginnt, dass man das ja auch als eine Wartezeit gestalten kann und in dem Weg auf Weihnachten hin Epochen gestalten kann und Wege mit den Kindern gehen kann. Die ursprüngliche Idee des Adventskranz war genau so eine. Der Adventskranz wurde von Johann Hinrich Wichern im Jahr 1833 erfunden und der hat sich um verwahrloste Kinder gekümmert, hat im Grunde genommen so etwas Ähnliches gemacht wie SOS Kinderdorf, hat die aufgenommen, in Familienstruktur erzogen und ihnen ihrem Leben wieder Struktur gegeben und hat eben abends eingeladen, immer zu einer Gebets- und Singstunde im Rauen Haus, so hieß das Haus, nicht weil es rau war, sondern weil die Gemarkung so hieß, und hat dann am Advent 1833 jeden Abend eine Kerze mehr angezündet, hat sich dies ausgedacht, dass man damit einen Weg auf Weihnachten hin gestalten kann. Und er beschreibt es dann auch, da gibt es so Originalberichte, wie die Kinder mit einer ganz großen inneren Erwartung gekommen sind und jeden Abend mehr von diesem Licht sozusagen wahrgenommen haben und sich gefreut haben auf diesen Weg zu Weihnachten hin. Später hat man dann die kleinen Kerzen weggelassen und nur noch die großen stehen lassen über die Sonntage. Und so ist dann unser Adventskranz entstanden. Zum Beispiel ist es auch schön, wenn man eine Adventskette macht mit Kindern, also aufhängt und jeden Tag was abschneiden darf. Da kann man dann entweder kleine Spielsachen oder Süßigkeiten oder auch kleine Geschichten reintun oder kleine Sprüche. Was auch schön ist, lebendige Adventskalender, das machen manche Gemeinden, dass man von Ort zu Ort geht. Das ist auch was Tolles mit Kindern. Es ist bei uns auch so, dass da viele Familien mit Kindern immer kommen und wir da auch Inhalte vermittelt bekommen von dem, was ist denn Advent und was feiern wir denn da eigentlich? Gutscheinkalender, das haben wir in unserer Familie gemacht. Wir haben ja 4 Kinder und dann durfte jedes Kind jeden 4. Tag einen Gutschein ziehen. Und da waren dann Sachen drauf gestanden, die wir Eltern ihnen Gutes tun. Also du darfst das Mittagessen morgen wünschen oder du darfst mit dem Papa einen Spaziergang machen oder mit der Mama schwimmen gehen oder darfst du ein Spiel aussuchen oder darfst du ein Lied wünschen oder darfst du ein Genussstündchen mit Papa machen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und das waren alles Dinge, die nicht die Kinder tun mussten, sondern die sie bekommen haben. Und ich habe dann eigentlich erst später begriffen, dass das eigentlich auch eine super Idee war, insofern, weil wir Eltern ja das Gottesbild vermitteln und wenn wir den Kindern Gutes tun, zeigen wir ihnen damit ja auch, dass Gott uns Gutes möchte. Das war mir damals, als wir das ausgedacht haben, gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein, denke ich, war die Idee nicht schlecht, das so zu machen. Ja, und dann kann man mit Kindern auch eine Adventslandschaft gestalten, mit Krippenfiguren, dass man sozusagen jeden Tag eine neue Figur dazustellt, dass man miteinander wichtelt oder auch bastelt mit den Kindern oder mit ihnen bäckt. Und ein letztes, was ich noch nennen möchte, an Weihnachten haben wir die Geschichte aufgenommen, wie Weihnachten und der Weihnachtsbaum eigentlich entstanden ist. Der Weihnachtsbaum ist ja entstanden durch die Paradiesspiele im Mittelalter. Der 24. Dezember war der Adam- und Eva-Tag, wo man erinnert hat an das verloren gegangene Paradies. Und das haben wir dann als Brauch aufgenommen in unserer Familie, dass wir uns vor dem Weihnachtszimmer im Dunkeln aufgestellt haben, haben die Geschichte gelesen vom Sündenfall, also wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Und haben dann miteinander das Lied gesungen, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Das ist Lob Gott, ihr Christen allzugleich. Ich weiß nicht, ob das Lied bekannt ist. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Doch. Und da ist die eine Strophe, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, Paradies. Der Cherub, der Engel steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Und dann sind wir praktisch vom Dunkeln ins Helle und haben damit ausgedrückt, was Weihnachten ist. Weihnachten heißt, wir sind aus der Dunkelheit ins Licht gerufen. Jesus ist gekommen, um uns Licht und Leben zu schenken, um unser Leben wieder heil zu machen, uns wieder in Beziehung zu bringen zu Gott. Das Paradies ist nicht mehr verschlossen, wir dürfen wieder von Herz zu Herz mit Gott reden. Das ist die Bedeutung eigentlich von Weihnachten, auch vom Weihnachtsbaum. Und das haben wir dann auch mit diesen Ritualen so gestaltet. Ich habe jetzt hier noch das Wort Trauerrituale stehen, das habe ich jetzt übersprungen. Es wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Aber auch Trauer muss mit Ritualen gestaltet werden, auch in der Familie, wenn ein Tier stirbt oder auch wenn ein Mensch stirbt, dass der Trauer auch Raum gegeben wird. Eins noch zum Schluss, die Rituale dürfen nicht starr oder zwanghaft werden. Das haben wir immer so gemacht und das müssen wir jetzt so machen. Das wäre ganz schlimm, weil dann wird es zwanghaft. Sondern es muss was Spielerisches haben und sie müssen auch beendet werden können. Und wenn Kinder älter werden, dann möchten sie manche Rituale einfach nicht mehr und das ist auch gut so. Und das muss dann auch akzeptiert werden, weil sonst werden Kinder eingesperrt und auch können sich nicht entwickeln und haben nicht den inneren Raum der Freiheit. Jetzt nochmal das hier zum Schluss, so die Frage an Sie selber, nochmal zum kurz Nachdenken. Was denke ich mir persönlich vielleicht auch neu vor? Und einfach nochmal zum drüber nachdenken, was nehme ich so für mich mit? Und währenddessen Sie sich das anschauen, können Sie auch überlegen, ob Sie noch eine Frage haben oder vielleicht auch eine Ergänzung haben. Vielleicht wollen Sie was erzählen, was für Sie eine gute Zeit mit Kindern ist oder ein gutes Ritual. Das ist immer auch schön, wenn man voneinander lernt. Es waren bestimmt viele Sachen, die Sie als Idee haben, die jetzt gar nicht vorkamen.
Was mich noch interessieren würde, wie weit sind denn Ihre Kinder auseinander, so alt ist?
Ja, nicht so weit. Alle 2 Jahre, beziehungsweise bei den letzten ist dann 4,5 dazwischen. Da war es natürlich einfacher, so eine Abendsrunde zu machen, aber sobald dann der Älteste so 8, 9 war, war das dann auch schon schwieriger. Da kommt irgendwann die Zeit, wo man dann sagt, für die, die da sind, machen wir das jetzt. Da muss man auch alle Freiheit haben. Ja? Also nicht zu sagen, das muss jetzt unbedingt so sein. Aber dann wird's ja auch, macht es ja keinen Spaß. Das soll es ja. Also meistens senden Kinder selber auch die Signale dann aus. Also ich weiß gar nicht, ob wir das richtig besprochen haben mit unseren Kindern. Das war dann irgendwann so, dass es dann nimmer so war. Ja, genau. Man kann es auch besprechen. Aber dann gibt man ihm vielleicht auch zu viel Gewicht, dass ein Kind dann sagt, jetzt darf das nie wieder sein oder so, oder es ist nicht mehr erlaubt oder geht nicht mehr oder so. So ist es ja nicht. Also das ist, glaube ich, das ist diese nonverbale Kommunikation, die wir ständig haben mit unseren Kindern, dass man das einfach oft auch spürt, was jetzt noch geht und was nicht geht. Und manchmal kann man es thematisieren, manchmal aber auch nicht. Das ist meine Erfahrung. Also vielleicht haben Sie andere Erfahrungen. Gibt es andere Ideen, die jetzt nicht vorkamen, von denen wir alle noch profitieren können? Zeit mit Kindern, ja?
Ich würde interessieren, wie mit einem Kleinkind Rituale gestaltet. Mein großes 4 und der kleine 1. Mhm. Der bringt alles durcheinander, was irgendwie besser funktioniert hat.
Ja.
Und das ist mir gegenüber ganz schön schwierig. Da kann ein Einjähriger nicht in sein Zimmer sitzen.
Ja. Das ist die Frage, ist dann der Papa möglicherweise verfügbar? Dass man dann sagt, wir machen mit dir das Ritual und der Kleine ist jetzt nicht dabei. Es ist so, das ist ein Thema zwischen 1 und 2. Die ersten Kinder, denen wird sehr viel genommen durch die Geburt des zweiten Kindes. Das ist ein großes Thema. Also eins meiner großen Spezialgebiete, Geschwisterposition. Und alle, die jetzt hier da sind als Erstgeborene, wissen, wovon ich spreche. Das ist eine tiefe Kränkung. Mir wird die Alleinzeit genommen mit den Eltern, mit der Alleinanspruch. Da kommt so ein Wicht und nimmt mir die Eltern weg, ja? Also im weitesten Sinn. Und nicht mal das Ritual funktioniert noch. Und deswegen ist es für Erstgeborene ganz, ganz wichtig, dass auch Eltern sich um sie alleine mal kümmern und ihnen so ein bisschen das Gefühl geben, nur wir mit dir oder nur die Mama und ich, du bist jetzt wichtig und du bist ja auch wichtig, du bist das erste Kind. Und das ist auch wertschätzend, dem Ersten zu sagen. Nicht nur, du störst jetzt, das, weil das Baby jetzt mehr Zeit braucht, habe ich für dich nicht mehr so viel Zeit. Stimmt ja de facto. Aber trotzdem zu sagen, du bist unser Erstes und bleibst unser erstes Kind. Und diese Zeit miteinander, diese besonderen, lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig für erste Kinder. Ich bin auch ein erstes Kind, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe gerade letzte Woche einen sehr, sehr ausführlichen 2,5-stündigen Vortrag auf einer Fachtagung darüber gehalten. Deswegen ist es gerade sehr präsent mit dieser Kränkung. Und da muss man aufpassen, dass man dem Ersten nicht auch das noch nimmt. Ist ihm schon viel genommen dadurch, dass ein Geschwisterkind geboren ist. Aber bestimmte Dinge müssen einfach bleiben dürfen. Ja? Und irgendwann reiht sich das andere dann schon auch mit rein in die Rituale. Aber in so einem Alter mit 1 ist es manchmal noch schwierig. Klar, mit Singspielen oder so Versteckspiele kann man mit den Einjährigen schon auch was entwickeln, aber wenn das andere größere Kind schon anderes gewöhnt ist und das dann nimmer möglich ist, das ist dann schwierig. Hilft es? Ja, ja. Man muss es umsetzen, ist klar, gell? Aber es ist gut, wenn man Bewusstsein dafür hat, dass das für dieses Kind nicht leicht ist. Noch Fragen oder Ergänzungen? Andere Ideen noch? Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich sage kurz was zu dem Büchertisch und vielleicht kommt dann Ihnen noch eine Idee oder eine Ergänzung und dann können Sie das danach auch gerne nochmal sagen. Ich habe ein paar Bücher, die speziell jetzt zum Thema passen. Zu dem Thema, in welcher Zeit leben wir jetzt gerade, gibt es hier ein längeres Kapitel in dem Buch Mein Platz im Leben finden. Weil mein Platz finde ich unter anderem auch dann, wenn ich verstehe, in welcher Zeit ich gerade unterwegs bin und was sich gesellschaftlich verändert hat und wie das Leben so tickt. Das ist unter anderem hier mit drin, da ist natürlich noch viel mehr drin. Das Buch hat drei große Kapitel, das bezieht sich auf einen Satz von Jesus, der sagt, wir brauchen die Liebe zu Gott, beziehungsweise geliebt sein von Gott, wir brauchen die Selbstliebe und wir brauchen die Nächstenliebe, um im Balance zu sein in unserem Leben. Und das sind die drei großen Kapitel. Selbstbeziehung, Gottesbeziehung, Nächstenbeziehung. So ist das Buch aufgebaut. Und grundsätzlich was zum Büchertisch. Der Büchertisch hat eine Mitte. In der Mitte liegen Karten, da habe ich jetzt dummerweise keine. Die sind zum Mitnehmen umsonst. Alles, was links liegt, ist im Sonderangebot für 10 Euro. Alles, was sozusagen zur Technik hin liegt, hat seinen speziellen Preis, steht hinten drauf. Und alles, was rechts liegt, hat den regulären Preis. Also das ist nur als Info, dieses Buch gehört auch zu den Büchern, die 10 Euro kosten. Vielleicht auch dieses Buch kurz erwähnt, das Thema Angst. Angst ist ja gerade für viele ein Thema. Es ist ja auch eine schwierige Zeit, die wir erleben. Man kann auch Angst haben. Wie gehen wir damit um, mit der Angst? Und auch, wie gehen wir mit Kindern um, wenn sie Angst haben? Das ist ein ganz großes Kapitel auch drin, wie man Kindern helfen kann in der Angstbewältigung. Das ist auch bei den linken Büchern für 10 Euro. Dieses Buch mit Töchter und Mütter oder Mütter und Töchter, egal, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Wir sind alle Töchter, außer ihm da hinten, Herr Sohn. Er hat Töchter. Und die Beziehung, die ich zu meiner Mutter habe, prägt meine Beziehung, die ich zu meinen Töchtern oder auch zu meinen Kindern habe. Denn von der Mutter lerne ich das Muttersein. Und ich trage das Bild der Mutter in mir durch das, wie meine Mutter war. Und es kann jetzt sein, ich hatte eine schwierige Mutter. Oder ich bin nicht versöhnt mit meiner Mutter. Dann habe ich auch Mühe, eine nette, freundliche Mutter zu sein. Ich sage es jetzt mal so platt. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, deswegen sage ich das jetzt so. Ich kann erst dann eine Mutter sein, die ihren Kindern gut tut, wenn ich mich aussöhne mit meiner Mutter und mit dem, was war. Das kann ein längerer Weg sein. Und das beschreibe ich hier in diesem Buch. Das geht sozusagen in zwei Strängen. Das eine ist die Beziehung von der Mutter zur Tochter, von der Geburt bis ins Alter. Und dann die Beziehung der Tochter zur Mutter, von der Schwangerschaft im Mutterleib bis zum Tod. Das sind ja unterschiedliche Perspektiven. Und wie erleben wir das da? Das ist in diesem Buch und das ist zum Thema Erziehung natürlich schon auch hilfreich, wenn man sich dazu Gedanken macht, denn wie bin ich denn Mutter? Das hat ja was zu tun damit, mit meiner Mutter. Manchmal kommen Frauen zu mir und sagen, ah, ich habe so eine schwierige Beziehung zu meiner Tochter. Und dann sage ich, und wie ist die Beziehung zur Mutter? Ja, furchtbar. Dann sage ich, ja, sehen Sie, das hängt miteinander zusammen. Das eine ist, es prägt das andere. Und deswegen, wenn ich mal Änderung will, muss ich mich aussöhnen mit meiner Mutter. Dann bin ich anders Mutter. Weil das Bild der Mutter in mir sich zum Positiven verändert. Verstanden? Hört sich ein bisschen kompliziert an, gell? Aber es ist so. Ja, und dann, das Buch habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon vorgestellt. Gebete für Kinder. Ich habe dazu ja schon sehr viel gesagt. Dieses Buch sind alles gereimte Gebete, sozusagen zum Auswendiglernen, ist in unserer Familie sozusagen entstanden. Ich habe dann für die Abendrunde so eine ganz große Sammlung selbst zusammengebundene Gebete gehabt und dann konnten die Kinder das auch ausmalen oder anmalen, bekleben und dann immer wieder eins raussuchen. Und aus dieser Sammlung ist dann dieses Buch irgendwann geworden. Und es fängt eben an mit den dunklen Seiten, das sind die Abendgebete und dann gibt es die Morgengebete, das sind die gelben Seiten und dann gibt es Tischgebete. Und dann hinten Gebete für besondere Zeiten, also Geburtstag oder auch schwere Zeiten. Und dann gibt's hier dieses Buch. Da habe ich jetzt dummerweise bloß 2 Exemplare dabei. Falls, es ist halt ein Weihnachtsbuch, Advent und Weihnachten mit Kindern gestalten. Habe hier einiges dazu gesagt. Falls da jetzt das je ausgeht, schicke ich das natürlich auch zu. Das ist ja keine Frage. Dieses Buch ist im Sonderpreis für 12 Euro zu haben. So viel mal zu den Büchern. Es gibt natürlich noch mehr Bücher, habe jetzt nicht alle genannt. Ich habe links alles für 10 Euro und rechts normaler Preis. Gibt es noch Fragen oder Ergänzungen? Ja. Trotzdem sind die Eltern die Eltern. Und das ist was Wichtiges, dass Kinder gehorsam lernen. Das hört sich jetzt fett ein bisschen hart an, aber Gehorsam hat was zu tun mit der Liebesbeziehung zu den Eltern und der Eltern zu dem Kind und dem Kind zu den Eltern. Kinder wollen es ihren Eltern recht machen. Und wir müssen ihnen auch helfen, dass sie das dann auch gerne tun können. Und das bedeutet auch, wir müssen auch präsent sein. Wenn ein Kind nicht will, dann muss ich ihm helfen, dass es es wollen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich muss es sozusagen führen dahin, wo ich es haben möchte. Ich muss körperlich präsent sein. Ich meine jetzt nicht schlagen, sondern da sein. Nicht aus der Situation rausgehen, sondern mit dem Kind diese Situation so lange durchstehen, bis das Kind begreift, was ich von ihm will und es auch tun kann und auch gerne tut. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend, ich weiß das. Aber da nicht locker lassen, sonst untergraben sie ja ihre eigene Autorität. Ja. Es tut Kindern sehr gut, wenn sie so ein Vertrauensverhältnis haben, dass sie wissen, ich kann meinen Eltern gehorchen und es schadet mir nicht. Ja. Noch eine Frage oder Ergänzung? Irgendeine Idee noch, was ich nicht genannt habe? Ja.